Liebe Gemeinde,
weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?
Nein, keine Ahnung. Nun gut, etwas genauer als der Verfasser dieses Liedes. Der evangelische Theologe Wilhelm Hay, 1837, weiß ich heute schon, unter optimalen Bedingungen kann man von der Erde aus etwa 6000 Sterne sehen. Insgesamt im Universum gibt es allerdings über 700 Trilliarden Sterne. Ein Stern ist ein Himmelskörper aus Gas, größtenteils Wasserstoff und Helium, der durch die stellare Kernfusion in seinem Inneren Licht und Wärme produziert. Dieses Licht leuchtet so hell, dass wir es sehen, obwohl wir zig Lichtjahre bzw. Millionen von Kilometern von ihm entfernt sind. Am Himmelszelt ist momentan viel zu bestaunen. Dieser August ist ein Monat mit Supermond und Super Blue Moon. Das bedeutet, dass der Monat begann mit einem besonders hellen und großen Vollmond, weil der Mond in seiner Ellipsenbahn außerordentlich dicht an die Erde herankam. Und nun die große Besonderheit. Innerhalb des gleichen Monats gibt es noch einen zweiten Vollmond, den Blue Moon. Für mich ist im August aber am eindrucksvollsten der Sternschnuppenregen. Es ist einfach fantastisch, in den Nachthimmel zu schauen und plötzlich eine Sternschnuppe zu sehen, die mit ihrem Schweif durch das All fliegt und dann erlischt. Ganz elektrisiert wird schnell ein Wunsch hinterhergedacht. Der Meteorschauer der Perseiden, jetzt im Hochsommer, ist der stärkste des Jahres und er hat seinen Höhepunkt heute am 13. August. Ein Sternhimmel ist optisch imposant, aber auch intellektuell so spannend wie kaum etwas anderes. Die unbegreiflichen Dimensionen, das Unbekannte, das sich nicht vorstellen können, wie es immer weiter und weiter geht, dass das All kein Ende hat. Und dann die Rückbesinnung auf uns. Wer sind wir winzigen Erdbewohner im Verhältnis zu diesem unfassbaren All? Genau diese so wissenschaftlich anmutende Fragestellung finden wir auch in der Bibel. Psalm 8. Wenn ich deinen Himmel schaue, deiner Fingerwerk, Mond und Sterne, die du schufst, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, der Menschensohn, dass du seiner achtest? Tja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das fantastische Wunderwerk Universum verleitet aber auch zu der anderen Frage in unserem Spannungsfeld. Ich, Mensch, bin auf der einen Seite und du, Gott, am anderen Ende. Und wer bist du? Es ist verständlich, dass die Himmelskörper, vor allem des Nachts, eine große spirituelle Wirkung auf die Menschen seit jeher haben. Unzählige Kulturen sahen in den Sternenbildern ihre Gottheiten. Ein Beispiel der alten Griechen sei herausgegriffen. Herkules war der Sohn des Zeus, seine Mutter aber nicht die Gattin des Zeus, Hera, sondern die schöne Alkmene, die Tochter des Königs von Mykene. Um seinem Sohn göttliche Stärke und Kraft zu geben, legte Zeus seinen neugeborenen Sohn seiner schlafenden Gemahlin an die Brust, damit er die göttliche Muttermilch saugen könnte. Doch Herkules spie die Milch der falschen Mutter in hohem Bogen über den Olymp in den Himmel. Ihre Spur wurde die Milchstraße, die wir aufgrund dieser Geschichte bis heute so nennen. Das Judentum stellt eine radikale Abwendung von diesem Weltbild dar. In dem eben vorgetragenen Text aus dem Buch Deuteronomium aus Sefer Dvarim heißt es: Heb nicht die Augen zum Himmel und schau die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Himmelsheer, und lass dich nicht verleiten, dass du dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst. Ich möchte aber die Herrlichkeit und Unfassbarkeit des Firmaments erschauen. Ja, das darfst du, antwortet die jüdische Tradition. Du musst dir nur vergegenwärtigen, dass nicht der Stern an sich, die Konstellation, der Mond oder die Sonne, die übrigens auch ein Stern ist, nicht diese sind Gott. Gott hat sie geschaffen. Der Sternhimmel ist nicht der Gegner Gottes, sondern ein Mittel, um seine Unfassbarkeit und Schönheit zu erspüren. Und was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was soll der Mensch anfangen mit seiner Existenz zwischen Sonne, Mond und Sternen auf unserem kleinen Planeten? Jesus sagt es uns: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auf Hebräisch: Ahavta lerecha kamocha. Dieser biblische kategorische Imperativ steht im selben Wortlaut bereits in der Tora, in Levitikus 19, Vers 18. Es gibt die Legende, dass wenn man eine Tora-Rolle genau in der Mitte aufschlägt bzw. aufrollt, man exakt auf diesen Satz schaut, den man goldene Regel nennt. Ve'ahavta lerecha kamocha. Von Jesus' Zeitgenossen Rabbi Hillel und Rabbi Akiva ist diese Forderung an die Menschheit ebenfalls überliefert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist eine der zentralsten Aussagen, die Christen und Juden miteinander teilen. Dieser Satz ist einfach und prägnant und unheimlich schwierig. Der Mensch hat Sternstunden, und der Mensch hat tiefe Abgründe. Der Mensch kennt Recht und Gerechtigkeit und handelt dennoch manchmal ungerecht und verletzend. Ein Tora-Abschnitt, der gerechte Gesetze regelrecht zelebriert, ist jener, den wir eben gehört haben. Ich lehrte euch Satzungen und Rechte, so wahret sie und tuet sie, denn das ist eure Weisheit und euer Verstand in den Augen der Völker, welche vernehmen werden all diese Satzungen, dass sie sprechen: Wohl, ein weises und verständiges Volk ist dieses große Volk. Denn wo ist ein großes Volk, das ihm so nahe Götter hat wie den ewigen, unseren Gott? Es gibt also Gesetze, die in aller Völker Augen, also in verschiedenen Mentalitäten, Kulturen und Varianten des Wertesystems, stets Anerkennung erlangen. Es muss sich um allgemeingültige ethische Prinzipien handeln, die über Zeit und Raum hinaus immer bestehen. Genau diese Prinzipien stellt die Tora auf. Dabei gelten sie für alle Menschen, nicht für den Monarchen oder Priester, mehr oder weniger als für den Schafhirten, die Witwe, die Weise oder den Fremden. Das Leben, die Freiheit und das Eigentum eines jeden Menschen sind zu schützen. Bemerkenswert ist die Schlussfolgerung der Tora. Wenn eine Gesellschaft weise Gesetze erlässt und befolgt, leben wir nicht in Willkür in einer Welt, in der nur das Recht des Stärkeren gilt, sondern ordnen wir unser Leben auf dieser Erde so, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, so, dass alle innerhalb einer Gesellschaft in Frieden leben können, dann kommen wir dadurch Gott näher. Gesetzestreue als Gottesdienst. Unsere profane Existenz wird spiritualisiert. Und vielleicht ist diese Spiritualität, die Suche nach Gott, das Einzige, das unsere Existenz in dieser interstellaren Konstellation aushaltbar macht. In dieser Konfrontation zwischen dem Universum mit seiner endlosen Weite und Zeitlosigkeit auf der einen Seite und uns kleinen und kurzlebigen Menschen auf der anderen Seite, die zu allem Überfluss auch noch mit dem nötigen Geist ausgestattet sind, um ihre absurde Situation verstehen zu können. Ist das der Mensch, dass du seiner gedenkst? Die Sterne des Himmels sind weit und unnahbar. Ich muss aber heute auch an Sterne denken, die ganz greifbar waren und das Leben der Menschen in ihrer Realität hier beeinflusst haben, den sogenannten Judenstern. Eine perfide Wortschöpfung aus zwei so schönen Worten, die für Ausgrenzung und Erniedrigung stand. Als Nachfahren von im Holocaust Ermordeten komme ich nicht darum herum, mich auch an diese Sterne zu erinnern, die zum ständigen, beschämenden Begleiter der letzten Jahre vor der Deportation meiner Urgroßmütter Martha Epstein und Adele Bruck geworden waren. Im Rahmen des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre wurde eine Polizeiverordnung erlassen, die ab September 1941 alle Juden des Deutschen Reiches ab 6 Jahren zum ständigen Tragen eines gelben Sterns mit der Aufschrift Jude verpflichtete. Das Stopfabzeichen war sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen. Jeder Mensch, der als Jude galt, musste sich den Stern für 10 Pfennig kaufen. 10 Millionen Sterne wurden gedruckt auf gelben Stoffbarren. Alle Sterne des Reiches wurden in einer einzigen Fabrik hergestellt. Diese Textilfabrik gehörte ursprünglich 2 jüdischen Kaufleuten und wurde 1938 arisiert. Sie befand sich in der Wallstraße 16, rund 1 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. An diesem Ort gab es die Forderung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst nicht. Aus der Mitte unserer Gesellschaft wurden Menschen ausgegrenzt, zur Flucht gezwungen und ermordet. Was bedeutet es für mich, dass ich heute hier auf der Kanzel des Berliner Doms als Rabbinerin zu Ihnen spreche? In unmittelbarer Nähe nicht nur zur Fabrik der Judensterne, sondern zu so vielen zentralen Orten des Dritten Reiches. Die physische Rückkehr meiner Familie nach Deutschland fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen, was mich dazu verleitet, auch zu meinen, es müsse auf der metaphysischen Ebene Sinn ergeben. Wir haben als Christen und Juden ein Erbe mitbekommen, das uns Moral und Ethik lehrt, das uns den Glauben an einen Gott schenkt und das uns mahnt, empathisch zu sein. Denk an deinen Nächsten, vergiss nicht den Schwachen. Vor Gott sind wir alle gleich. Aus unserem starken und wertvollen Erbe heraus erwächst aber auch eine große Verantwortung. Wir müssen gemeinsam versuchen, Wege zu finden, um die von der Tora und Jesus geforderte Nächstenliebe zu konkretisieren. Es gibt so viele Menschen, die diese Nächstenliebe besonders im Moment bitter nötig haben. Bei uns, in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit. Und es gibt auch heute wieder Menschen, die Feindseligkeit und Nationalismus säen. Ihnen müssen wir Christen und Juden gemeinsam entgegentreten. Wir dürfen nicht schweigen, wenn menschenverachtende Parteien in diesem Land von Woche zu Woche erstarken. Wir wissen, dass das der falsche Weg ist. Wir müssen unsere Werte verteidigen, denn sonst werden auch wir sie verlieren. Wir müssen unsere Stimme erheben. Denn was ist sonst der Mensch, dass du seiner gedenkst?